Herzlich willkommen beim Podcast Macher und Denker. Heute bei uns zu Gast sind Martin Meyer, Geschäftsführer der Vuia Bäckerei und Konditorei, und Jörg Scheller, Professor für Kunstgeschichte. Sie sprechen über den Anspruch auf eine Work-Life-Balance, über die Rückkehr des Handwerks und darüber, was Heavy Metal mit der Backkunst gemeinsam hat. Die Fragen stellen der stellvertretende Chefredakteur Lukas Leutzinger und ich, Ronny Grob.
Jörg, du bist Kunsthistoriker, Heavy-Metal-Musiker und Bodybuilder. Eine ziemlich unorthodoxe Kombination. Wie bist du dazu gekommen?
Ich glaube, die Dinge kommen zu einem, oder? Man kommt nicht bewusst zu den Dingen. Also bei mir war es so, dass ich mich immer für Kunst interessiert habe. Dann hat man mich mal ins Fitnesscenter geschickt, wegen Haltungsschwäche, so als Jugendlicher. Und dort hat sich das dann mit der Zeit einfach verbunden, oder? Ich habe mich gefragt im Gym, ob die da alle wirklich nur wegen Fitness und Gesundheit trainieren oder ob es da nicht auch um Ästhetik geht. Und dann war diese Verbindung da. Dann habe ich das begonnen, also wissenschaftlich zu ergründen. Und mit der Musik war es ganz ähnlich. Ich habe mit 13 meine erste Metalband gegründet. Wir standen dann so mit 14 eigentlich schon auf Bühnen, haben Konzerte gegeben. Und später hat sich das auch auf ganz organische Art und Weise so mit der Wissenschaft verbunden.
Mhm. Mhm. Und du schreibst auch Bücher zum Beispiel über Metal. Jetzt als Laie denkt man da zuerst an irgendwelche grimmigen, langhaarigen Männer und irgendwie brachiale Musik. Ist das kunsthistorisch überhaupt interessant?
Ja, warum sollten langhaarige Männer für die Kunstgeschichte nicht interessant sein? Oder? Das ist ja, da sehe ich jetzt erstmal keinen Widerspruch. Metal ist ein Genre, das sehr stark durch Ästhetik geprägt ist. Also anders als Punk. Punk war eigentlich von Beginn an immer politisch, oder? Da gab es eine soziale Agenda, politische Agenda. Das hatte Metal eigentlich nicht so sehr. Metal funktioniert erstmal primär über ästhetische Codes. Und insofern ist Metal eigentlich ein gefundenes Fressen für die Kunstgeschichte, oder? Hat eine gewaltige Bildsprache, ist auch musikwissenschaftlich sehr interessant. Ne, ich glaube, Metal ist absolut prädestiniert für Kunsthistoriker. Auch Religion, oder? Also ist ja alles voll mit religiösen Symbolen und das haben die Kunstgeschichtler auch immer aufgearbeitet.
Also auch Satanismus, oder?
Ja, aber das ist immer so ein kleiner Teil.
Ein Spiel auch damit.
Ja, oder? Ja, genau.
Martin, was hörst du für Musik?
Am wenigsten Metal, aber ich bin nicht so Musikfan. Ich habe vielleicht auch zu wenig Zeit für die Musik. Darum ziemlich unkompliziert, was sich da anbietet. Sehr, sehr offen. Ja. Vom Klassischen bis manchmal zum Metal vielleicht. Darum sehr flexibel.
Und auch über Bodybuilding hast du Bücher geschrieben, Jörg. Auch über Bärte. Was oder wer ist da dein Favorit, wenn es um Gesichtsbehaarung geht?
Oh, das ist eine interessante Frage. Es gibt ja heute eine enorme Bartvielfalt. Also allein, wie wir hier sitzen.
Allein in dieser Runde?
Ja, gibt es diverse Bart.
Wer gewinnt da?
Ikonografien. Da bin ich jetzt diplomatisch und gebe kein Urteil ab, um die Stimmung oder nicht zu verderben. So ein Bart, der mir sehr gut gefällt, ist so der Dizzy Gillespie Jazzbart. Das ist so ein Unterlippenbärtchen, ist der Jazzmusiker, Dizzy Gillespie popularisiert hat. Und das hat so den Übergang so vom süßen Swing zum etwas herberen Bebop markiert. Also er hat quasi den Bart von der Oberlippe einfach nach unten verschoben. So als Zeichen, jetzt tut sich auch hier musikalisch, künstlerisch was Neues. Und den habe ich selber noch so also als Miniaturreferenz im Gesicht.
Ja. Ja. Martin, wie bist du zu deinem Bart gekommen?
Sage manchmal bin ich etwas faul, daher kommt es wahrscheinlich, war für einige Jahre in Neuseeland. Das hat sich dann da wirklich auch so ergeben, wahrscheinlich auch durch die vielleicht Triathlon-Szene, da bin ich immer etwas hervorgestochen. Dazu mal schon im Militär, da mussten wir immer kahl rasiert sein. Und ja, als ich das nicht mehr musste, war es vielleicht für mich so einfacher.
Was hast du in Neuseeland gemacht?
Ich habe da gelebt für fast 3 Jahre. Und auch da ist das Glück oder der Beruf zu mir gekommen, wie Jörg gesagt hat. Also ich habe mir das auch nicht ausgesucht. Ich war für mehr als 15 Jahre nicht mehr auf meiner ursprünglich angestammten Branche zu Hause. Und in Neuseeland habe ich dann durch Glück, Zufall oder Schicksal das Sauerteigbrot kennengelernt. Und da ist dann eigentlich die Idee, die Leidenschaft oder die Liebe zum Sauerteig entstanden. Und daher komme ich dann nach 3 Jahren zurück in die Schweiz. Und für mich war klar, was ich jetzt machen möchte, zurück in der Schweiz.
Was war denn die ursprünglich angestammte Branche?
Bäcker-Konditor.
Das war schon da.
Das war schon da. Und dann habe ich für mehr als 10, fast 15 Jahre in der Telekom-Branche gearbeitet. Also etwas völlig anderes und hätte mir nicht mehr vorstellen können, in der Branche zu arbeiten. Ist ja auch nicht eine ganz einfache Branche. Darum die Rückmeldungen, die ich hatte von meinem Umfeld, war immer so, du spinnst, warum möchtest du das jetzt wieder? Ja, ich habe da mir nicht allzu viele Gedanken dazu gemacht. Es war einfach eine Leidenschaft, eine Überzeugung, weil ich das da kennenlernen durfte. In der Schweiz ist das ja ziemlich ausgestorben, nicht wie in Deutschland ist das ein ziemlich großes Thema. Natürlich vor allem rund um das Thema Roggensauerteigbrot. Und so wie wir das kennengelernt haben, ist es auf Weizenbasis, also sehr mild, luftig und leicht. Und in der Schweiz ist das in die Vergessenheit geraten, vollends. Und als ich dann in den Ferien war in der Schweiz, musste ich feststellen, das gibt es so nicht. Und darum war für mich dann wirklich der Entscheid klar und schnell da. Ich möchte zurück in die Schweiz und das zurückbringen in die Schweiz, weil das ist das qualitativ Beste. Das wird der Profi bestätigen können. Das Beste, das du überhaupt essen kannst, rund ums Thema Brot.
Warum ist das das Beste? Was zeichnet Sauerteigbrot aus?
Es ist viel gesünder, tieferer glykämischer Index, ist besser verdaulich, mehr Geschmack, länger haltbar. Um nur einige Vorteile zu nennen, im Vergleich zum herkömmlichen Brot, das wir produzieren mit einer kommerziellen Presshefe, die man kauft. Und ja, da ist mir eigentlich ein Licht aufgegangen, weil in der Schweiz vermeintlich gute Brotkultur, meine Erkenntnis war da, vielleicht ist die gar nicht so gut und wir möchten das neu entfachen, die Begeisterung rund um das Thema Sauerteigbrot. Hat dann einige Zeit und Nerven gekostet und vielleicht eines der guten Seiten von Corona, wenn man das überhaupt so sagen darf, ist vielleicht, dass alle Zeit hatten und sich irgendwie beschäftigen mussten zu Hause und viele nach unseren Erfahrungen hatten dann Zeit, um zu Hause Brot zu backen. Eine Sauerteigkultur. das war wahrscheinlich noch so der letzte Kick, warum das jetzt auch Renaissance erlebt in der Schweiz rund um das Thema Sauerteigbrot, qualitativ hochwertiges Brot. Mhm.
Und du hast dann die Bäckerei Wire übernommen 2016?
Genau. Ich habe da gearbeitet nach meiner Lehrzeit für ein Jahr und es war für mich immer so ein Vorbildsbetrieb mit einer Geschichte von 30 Jahren oder mehr, über 100 Jahren eigentlich mit den Vorgängern. Und natürlich bin ich in der Schweiz, als ich in die Ferien gefahren bin, bin ich da aufgetaucht in einer der 2 Filialen. Meine Ex-Chefin hat da zufällig gearbeitet in der Filiale. Ich habe mich dann erkundigt, ob sie mich noch erkennt. Ich habe da mal gearbeitet vor über 10 Jahren. Das hat sie dann bejaht und dann habe ich dann locker leicht gesagt, wie es bei ihr mit ihrer Zukunftsplanung aussieht. Sie sei ja nicht mehr die Jüngste und möchte vielleicht doch bald aufhören oder denkt an die Pension und ich hätte Interesse, den Betrieb zu übernehmen. Und das ist dann im ersten Moment nicht so gut angekommen. Ich habe dann meine Visitenkarte da gelassen und bin zurück nach Neuseeland. Und dann ein paar Monate später haben sie mich dann kontaktiert, ob das mein Ernst war. Ich sagte, ja, natürlich. Und so durfte ich dann im 2015 zurückkommen und den Betrieb übernehmen und weiterführen und weiterentwickeln.
Mhm. Ihr habt ja ziemlich expandiert. Wie viele Filialen habt ihr?
Genau, jetzt haben wir 5 Filialen. Nächstes Jahr kommt eine 6. Filiale und es sind bald 80 Mitarbeiter.
80 Mitarbeiter,
ja. Vor 20 Mitarbeiter, ja.
Mhm. Und soll es in diesem Stil weitergehen?
Nein, also für mich ist wichtig, das Handwerk steht bei uns im Vordergrund. Natürlich ist es ein Volumengeschäft und das ist die große Herausforderung in unserer Branche. Ich glaube, heute sind wir sehr froh, sind wir gewachsen, weil wir hatten zum Beispiel vor 2-3 Monaten eine große Baustelle, da hatten wir 6 Monate eine Sperrung der Straße, eine Komplettsperrung. Und wenn wir nicht ein gewisses Volumen gehabt hätten, würde es uns wahrscheinlich nicht mehr geben jetzt. Also das Volumen ist wichtig, aber steht für mich jetzt nicht zentral im Vordergrund, weil ich möchte das Handwerk zelebrieren, wir bilden Lernende aus und darum ist es mir wichtig, dass wir nicht zu einem Industriebetrieb bekommen, also wo einfach nur noch Fließbandarbeit oder Mitarbeiter, die 8 Stunden nur noch ein Handgriff machen müssen. Darum glaube ich, für uns ist eine ziemlich ideale Größe mit 5, 6, vielleicht 7 Filialen. Da haben wir die Infrastruktur optimal ausgenutzt und wir haben doch ein Volumen und das ist das, was wir da eigentlich anstreben.
Also interessant hier, glaube ich, da gibt es eine starke Parallele zur Metal-Kultur. Also das, was du jetzt beschrieben hast, so die Wertschätzung des Handwerks, auch eine gewisse Kritik des Expandierens und des Wachsens um jeden Preis. Mhm. Das ist etwas, was ich aus der Metal-Szene kenne. Also die Metal-Szene ist ja sehr handwerksfokussiert. Du musst dich eigentlich beweisen als Virtuose auf deinem Instrument. Es hat immer noch was Anrüchiges in der Szene, wenn du irgendwie samplest oder wenn du irgendwas live triggerst. Also du musst quasi zelebrieren, dass du das Handwerk irgendwie beherrschst. Also da hat es wirklich einen starken Traditionalismus in der Szene. Und von Beginn an gab es eigentlich immer diese Kritik an Metal, der zu groß wird. Weißt du, Metallica und Co. Dann gab es Sellout-Vorwürfe und ich weiß nicht was. Und wir haben das mit unserer eigenen Band eigentlich aufgegriffen. Hast du vorhin erwähnt, Lukas, dass ich selbst Metal spiele. Ich habe seit über 20 Jahren ein Metal-Duo. Das war ein Kleinstunternehmen, wenn du so willst. Und dieses Duo versucht, Metal quasi klein zu halten. Also wir spielen quasi immer zu zweit mit Beats aus der Dose. Unsere Band Autobiografie heißt Make Metal Small Again. Also es ist wirklich so ein Versuch, eigentlich ein bisschen auch die großen Gesten des Metals gegen den Strich zu bürsten und gegen diese Expansionswillen-Geschichte ein bisschen anzugehen. Insofern glaube ich, da haben wir so eine Gemeinsamkeit.
Und beim Sauerteigbrot, isst du auch Sauerteigbrot? Backst du welches?
Kommt ein bisschen drauf an. Also ich komme also vom Bodybuilding und vom Kraftsport und da hat man eigentlich eher eine kohlenhydratarme Diät. Das habe ich auch eigentlich viele Jahre so befolgt. Vor ein paar Jahren bin ich zum Laufsport übergegangen, Lauf, so alles bis Marathondistanzen. Und da braucht es tatsächlich Kohlenhydrate, genau. Also Sauerteigbrot, muss ich gestehen, bin ich nicht so, weiß ich nicht, wie soll man sagen, bewandert, genau. Bin eher so ein Müsli-Typ, muss ich gestehen.
Haben wir auch im Angebot.
Ja, na dann. Also so.
Ja, vielleicht kannst du ihn ja noch überzeugen.
Ja, genau.
Genau, noch ein bisschen was Missionstätigkeit noch beginnen. Genau. Nee, aber insofern also dieses Bedürfnis nach hochwertigen Lebensmitteln oder dass hochwertige Lebensmittel eine große Rolle spielen für Trainingserfolge, das ist im Bodybuilding natürlich total stark. Also man sagt, bei Profi-Bodybuildern macht Ernährung bis um die 70% des Erfolgs aus. Oder? Und der Rest ist nur Training. Und du kannst in anderen Sportarten irgendwie auch mit einer halbwegs miesen Ernährung Erfolge feiern. Im Bodybuilding ist es unmöglich.
Wobei das Niveau ist schon überall gestiegen, oder? Auch, ich habe lange Eishockey gespielt. Ja. Auch da ist ein Wandel da. Vor 20 Absolut. Jahren, egal was du da wahrscheinlich konsumiert hast, in Form von Flüssigkeit oder auch Essen, Lebensmittel. Ich glaube, auch da findet der Wandel statt. Das sieht man ja überall, dass das Niveau extrem stark angestiegen ist.
Das hat ja auch jeder Verein inzwischen einen eigenen Ernährungsberater.
Genau. Also auch der Breitensport hat sich professionalisiert. Die Art und Weise, wie du heute trainierst als Hobbysportler, ähnelt der Art und Weise, wie Profisportler vor 40, 50 Jahren trainiert haben. Systematische Trainingspläne, Diätanpassungen und ich weiß nicht was, Personal Trainer. Also da hat sich in der Tat, ja.
Was für eine Rolle spielen Drogen, also sowohl beim Metal als auch beim Bodybuilding heute? Also Steroide waren ja sehr verbreitet im Bodybuilding. Ist das immer noch?
Ja, also mehr denn je.
Mehr denn je.
Also es gibt im Bodybuilding ja gerade die Tendenz hin zu Transparenz. Also immer mehr Bodybuilder sprechen offen drüber, was sie alles schlucken an Hilfsmitteln im weitesten Sinne. Und das war früher anders. Da hat man das eher so ein bisschen verschwiegen. Zumindest bis in die 90er Jahre. Bis in die 90er Jahre waren Steroide legal. Also Schwarzenegger hat in den 70er Jahren noch offen über seinen Steroidkonsum gesprochen. Das Zeug hast du vom Arzt bekommen. Und heute ist es wirklich, es gibt quasi eine offene Steroidszene, die das auch zelebrieren, die das kultivieren, die drüber sprechen, die Ratschläge geben und so weiter. Also ich sage mal so, im Bodybuilding der offenen Gewichtsklasse geht es ohne solche Hilfsmittel nicht. Und da sind Steroide nur ein Teil. Im Natural Bodybuilding sieht es dann wiederum anders aus. Also Bodybuilding hat sich ausdifferenziert in diverse Szenen, manche weitestgehend drogenfrei, hilfsmittelfrei und andere, da geht es nur mit Stoff.
Oder? Mit der Gesundheit, wie schädlich sind Steroide?
Es kommt immer drauf an, oder? Es gibt so, ich sag mal, schlechte Doper und gute Doper, ein bisschen zynisch gesagt. Manche lassen sich's von Ärzten verschreiben, manche dosieren es genau und manche bestellen sich halt irgendwelches Zeugs aus dem Internet zusammen und mixen sich selber, so ihre sogenannten Kuren. Also das hängt immer ein bisschen davon ab, auch von der genetischen Disposition. Manche vertragen viel, manche vertragen nichts. Bodybuilder kennengelernt, die seit 30, 40 Jahren Steroide nehmen, die noch recht gut unterwegs sind. Und es gibt andere, die landen nach 3, 4 Jahren in der Klinik.
Ist ja auch beim Wrestling so, oder? Da ist das Steroide stark verbreitet. Es gibt Wrestler, die sterben mit 40 und andere, Hulk Hogan ist ja auch schon 70, der sieht noch ganz gut aus und er hat sicher auch einige Steroide genommen.
Schwarzenegger, Stallone und Co. sind alle noch da. Aber eben, das sind die etwas strategisch klügeren vermutlich, also die auch mit entsprechenden Profis zusammengearbeitet haben, wenn es darum geht, was man einnehmen soll und was nicht. Mhm. Und bei anderen sieht es anders aus.
Mhm. Um zum Thema Brot zurückzukommen, welche Bedeutung hat Brot in der Kunstgeschichte? Es gibt wunderbare Stillleben mit Brot.
Genau, das wäre so die klassische Schiene. Also Stillleben, niederländische Stillleben der Neuzeit. Aber man könnte auch ins 19. Jahrhundert schauen. Bereits in den 1880er Jahren wurde Brot erstmals so als Realie eingesetzt in Kunstwerken. Es waren so Klamauk-Künstler aus Montmartre, die Art Incohérent, die inkohärenten Künstler, die haben mit allem Möglichen experimentiert. Die haben schon so frühe Formen von Performances gemacht. Die hatten eigentlich schon Ready-Mades, die hatten monochrome Gemälde und sie hatten auch Brot in der Kunst verwendet. Es gab unter anderem ein Gemälde, es zeigt einen Mann und aus dem Gemälde raus geht so ein skulpturaler Arm, also in 3D, der auf einen Tisch quasi langt und auf dem Tisch liegt so ein Leibbrot und steht ein Glas Wein. Also es war eigentlich eine Assemblage-Installation, eigentlich eine Frühform von wirklich experimenteller zeitgenössischer Kunst. Und später kommen dann kommt die Eat Art auf, Daniel Spöri und Co., also wo Brot dann wirklich als Realie eingesetzt wird. Oder man lässt schön vergammeln, wie bei Diderot, oder? Also, wo man dann quasi am Brot zeigt, was für schöne Farben und Formen so Schimmelpilze haben können. Also das ist ja durchaus ästhetisch pläsierlich, was sich da tut. Insofern, es geht wirklich vom Stillleben in der niederländischen Malerei bis hin zur experimentellen Avantgarde-Kunst, die so im späten 19. Jahrhundert beginnt.
Ist ja das Grundnahrungsmittel Nummer eins. Daher ist das wahrscheinlich auch, geht es wirklich auch weit zurück in der Geschichte. Oder? Das, glaube ich, auch ist heute immer wieder ein großes Thema. Bei uns auf der Branche, wir kämpfen im Alltag mit tiefen Margen etc. Und das ist ein Riesenthema, weil ich glaube, da gibt es viele andere Branchen, die können die Preise frei bestimmen. Also wird gekauft, konsumiert, gutes Beispiel mit dem Bodybuilding, sei das Proteine oder andere Stoffe, die man bekommen kann. Da ist der Preis wahrscheinlich nicht so relevant. Und da gibt es, vor allem bei uns auf der Branche, merken wir, das ist extrem preissensitiv. 10 Rappen mehr für einen Gipfel oder für ein Brot kann große Wellen schlagen. Und das finde ich schade in der heutigen Zeit, dass man teilweise nicht bereit ist, für die Qualität und für das Handwerk etwas mehr zu bezahlen.
Aber ihr seid ja eigentlich das Gegenbeispiel.
Ja, grundsätzlich ja. Unsere Kundschaft schätzt die Qualität. Die möchten das sicher nicht ganz so extrem. Und trotzdem merken wir das. Wir haben große Krisen hinter uns mit dem Krieg in der Ukraine, Verteuerung von Rohstoffen, Verteuerung der Energie, mehr als eine Verdoppelung der Energiekosten. Und ich sage immer, wir können nur bedingt das auf das Produkt überwälzen. Und ich frage mich selber manchmal, warum das da so sensitiv reagiert wird. Kürzlich groß in den Medien, ein Bäcker in Zürich, 3,20 Franken für ein Kasso. Das war ein Riesending. Wenn man weiß, was die Arbeit dahinter ist, ist das eigentlich ziemlich gerechtfertigt. Und doch wird sehr sensitiv reagiert darauf. Wahrscheinlich auch, und das sind auch Rückmeldungen, die ich auch schon hatte, Grundnahrungsmittel Nummer eins, das muss sich jeder leisten können. Mhm. Also ich sage manchmal, wir sind ein bisschen fast dazu verdammt, dass wir kein Geld verdienen dürfen, im weitesten Sinne, oder?
Mhm. Und das heißt einfach, ihr müsst innovativ sein. Also
innovativ
habt ja auch irgendwie... Ihr bietet Kurse an,
genau.
Und ein Sauerteig-Hotel.
Genau.
Also eigentlich ganz spezielle Sachen.
Ja, ich glaube, es beinhaltet sehr viel Aufklärung. Mit den Kursen, das hat sich auch ergeben in der Corona-Zeit. Wir hatten viele Anfragen von Privatpersonen, von Bäckern rund ums Thema. Wie funktioniert das? Könnt ihr uns helfen? Daraus sind diese Kurse entstanden. Und das hat sich jetzt 4 Jahre später wirklich so entwickelt, dass es für uns eine super Ergänzung ist. Und das helfen soll, die Branche vielleicht neu zu positionieren, das verstaubte Image loszuwerden. Weil die Konsumenten oder andere Betriebe, die kommen zu uns, die sehen hinter die Kulissen. Vielfach können wir das verbinden mit einer Führung. Wenn wir am Freitagabend einen Pizzakurs haben, wenn der fertig ist, um 9 Uhr arbeiten die Bäcker bereits wieder, ermöglicht natürlich, dass man einen Einblick bekommt. Und das sensibilisiert extrem, dass da vielfach die Reaktionen, die wir haben, dann sehr verständlich reagieren. Und habe nicht gewusst, so viel Handarbeit, so viel Aufwand für einen Gipfel oder ein Brot. Und das ist übergeordnet eines der Ziele, die wir haben, dass wir das dass wir sensibilisieren können und dass die Branche auch eine Zukunft hat.
Aber über den Preis müssen wir schon mal noch reden. Also als ich so 2010 nach Berlin gegangen bin, habe ich im Stadtteil Neukölln, gab es verschiedene Bäckereien und da gab es eine Schrippe, also so eine Semmel, für 7 Cent pro Stück. 7 Cent. Also da hat man für 7 Euro konnte man 100 Schrippen kaufen. Also das ist eigentlich unfassbar, oder? Und ich dachte mir immer, für diese armen Familien dort ist das natürlich Gold wert. Und was ich so ein bisschen bemerke bei den Schweizer Bäckereien, also ich finde auch, es ist völlig verständlich, höhere Energiekosten, die Kosten dahinter, die höheren Personalkosten etc. Aber was ich bemerke, ist eine Shrinkflation, also dass die Brötchen eigentlich immer kleiner werden und die Preise immer höher werden. Also für 1,80 Franken kriegt man dann so ein Roggenbrötchen, das so wirklich 3-4 Zentimeter Durchmesser hat. Und dann denkt man sich schon, ja gut, ich will ja gar nicht so viele Carbs essen, aber es ist dann doch viel. Ist man natürlich dann besser bedient, wenn man einen größeren Leib Brot kauft.
Ja, ich glaube, das sind wahrscheinlich viele Faktoren, zumal wir sind da in der Stadt Zürich. Das ist eine große Bewegung rund ums Thema Mikrobäckereien. Ich glaube, unterm Strich ist das auch gut für die Branche, aber die Preise haben sich da entsprechend schon angepasst nach oben.
Das sind Mikrobäckereien.
Das sind sehr kleine One-Man-Shows oder Two-Man-Shows, vielfach auch durch Corona, private Banker oder Leute aus dem Marketing, die da ihre Passion gefunden haben im Backen, und die hatten dann die Idee, so, jetzt möchte ich das als Beruf ausüben, kleine Bäckerei, eine Teigmaschine, einen kleinen Ofen, und dann macht man da die 20, 30, 40 Brote und da auch verständlicherweise, die möchten etwas verdienen, die haben eine Miete zu bezahlen, da haben sich die Preise schon extrem stark entwickelt, dass wir für 500 Gramm Brot für 10 Franken oder ein kleines Brötchen für 2 Franken, das, glaube ich, das ist nicht die Idee, das ist vielleicht dann auch nicht mehr gut für die Branche, aber um die Frage zu beantworten mit Deutschland, wir waren diese Woche in Deutschland, das ist ein ganz anderer Markt. Das Lohnniveau ist ganz anders natürlich, die Unterhaltskosten sind ganz anders, und da ist grundsätzlich, das ist 10-mal größer und das merken wir. Wir haben teilweise, wenn wir Interessenten aus Deutschland haben, Bäckereien, die sich bei uns melden, die vielleicht bei uns den Betrieb anschauen kommen möchten, da bin ich schon ein paar Mal erschrocken, wenn ich dann auf die Webseite gehe, schaue, okay, was ist das für ein Betrieb? Und dann geht man da auf Kontakt und dann kommt da die Landkarte mit 3-4 Standorten, und wenn man dann rauszoomt, sind es auf einmal 30 oder 40 Filialen, oder? Und das ist einfach fast der Standort da. Also das ist groß, vielfach ist das dann Industrie, und dann kannst du natürlich ganz andere Preise. Das ist dann maschinell hergestellt. Dann hast du natürlich schon die Möglichkeit, das ist 10 Jahre her, aber dann hast du schon ganz andere Preise natürlich.
Aber der Trend gibt es auch in der Schweiz, also die Konzentration eigentlich. Es gibt ja fast keine so kleine Bäckereien mit einer Filiale mehr, das sind eigentlich vor allem Ketten inzwischen.
Ja, es ist extrem groß in den Medien, und ich bin immer wieder erstaunt, wie präsent das oder wie viel Platz die bekommen, wenn da eine wegstirbt. Aber ich glaube, das hat damit zu tun. Grundnahrungsmittel Nummer 1, viele gehen fast täglich zum Bäcker, zum lokalen Bäcker, ist emotional. Und wenn dann einer schließt, dann ist das schlimm. Vieles, glaube ich, ist auch berechtigt. Es gibt eine Bereinigung. Ich habe es erwähnt. Ich finde, die Branche ist ziemlich stehen geblieben, weitgehend. Und es braucht Innovation. Man muss sich weiterentwickeln. Und natürlich auch das Thema Volumen ist je länger, je wichtiger mit den Energiepreisen und alles. Das kann funktionieren in einzelnen Fällen. Kleine, eine Produktion, eine Verkaufsstelle. Aber ganz im Allgemeinen muss man das Volumen und die Größe haben. Und darum, ich glaube, es sind noch rund 1200 Bäckereibetriebe, und das ist ziemlich konstant in den letzten Jahren. Es ist einfach so, dass die Kleinen teilweise verschwinden und die Größen werden etwas grösser. Oder? Mhm. Es gibt eine Verlagerung, wenn man so möchte. Oder?
Wie sieht es da mit dem Nachwuchs aus? Also liegt dieses Wegsterben dieser Kleinbäckerei nicht auch daran, dass es eine Arbeit ist, die viele so nicht mehr machen wollen? Also das frühe Aufstehen, das quasi wirklich den Tag im Betrieb sein. Also hat sich da nicht auch so, quasi die haben sich da nicht so die Lebensentwürfe verändert, dass man einfach sagt, will ich nicht mehr, und dann gibt es quasi diese Industrialisierung des Bereichs ist dann eigentlich nur folgerichtig, weil dann musst du automatisieren, du musst scalen, du musst es groß machen.
Also, merken wir auch, wir hören das viel auf der Branche von Berufskollegen, dass sie keinen Nachwuchs haben, keine finden. Wir hatten das Glück über die letzten 8 Jahre, dass wir jedes Jahr einen oder mehrere hatten, wahrscheinlich verschiedene Gründe, weil wir versuchen auch das Handwerk zu zeigen und versuchen das zu zelebrieren. Ich glaube, da ist in der Vergangenheit auch viel falsch gelaufen mit all den Fertigbackmischungen etc., dass man den Beruf fast nicht lernen musste. Jeder konnte es. Aber auch, es gibt neue Modelle. Heute können wir fast nicht einem Lernenden, aber einem Mitarbeiter anbieten, möchtest du am Tag oder möchtest du in der Nacht arbeiten? Das sind so neue Arbeitsmodelle. Aber natürlich, es ist immer noch schwierig, weil es ist ein strenger Beruf. Wir arbeiten in der Nacht in der Regel. Wir haben einen 7-Tages-Betrieb bei uns jetzt. Das heißt auch am Wochenende. Es ist warm in einer Backstube. Das sind alles Faktoren. Das muss man wollen. Und die Löhne, die sind wahrscheinlich etwas höher als auch schon. Aber ich finde, das ist ein absolutes Missverhältnis natürlich mit vielen anderen Branchen. Wenn ich einen Servicetechniker Sonntagabend, Ausfallstörung, wenn ich einen Servicetechniker haben muss jetzt, weil die Kühlanlage nicht mehr funktioniert, dann zahle ich nicht nur 140 Franken in der Stunde, ich zahle das Doppelte, weil Sonntag, ja. 240, und dann zahle ich die Anfahrtspauschale und eine Auftragspauschale. Und diese Rechnung geht einfach fast nicht mehr auf. Und das ist sicher eine große Herausforderung für die Branche. Aber trotzdem, glaube ich, auf der anderen Seite gibt es immer noch Leute, die wirklich zu begeistern sind. Aber wir müssen rausgehen, wir müssen es zeigen und die Leidenschaft möglichst weitergeben, damit auch in Zukunft die Branche eine Chance hat.
Du hast die Fertigbackmischung angesprochen. Stellst du eine Art Wiederentdeckung des Handwerks auch fest?
Absolut. Und ich glaube auch diese Mikrobäckereien, die zelebrieren das und das ist gut. Die betreiben Aufklärungsarbeit rund ums Thema, ist dann vielfach rund ums Thema Sauerteig. Handwerklich hergestellt, eigene Rezepturen und so muss es sein. Und dann, glaube ich, haben wir auch über die nächsten Jahre eine Chance auf der Branche. Im Vergleich, weil unsere Mitbewerber sind eigentlich, ist nicht die Bäckerei vom Nachbarsdorf, sondern das sind die Grossverteiler, die teilweise mit Dumpingpreisen die Preise extrem stark regulieren. Und das finde ich relativ schwierig in der heutigen Zeit.
Ich sehe da wieder eine Parallele zu den Bereichen, in denen ich so unterwegs bin. Also wenn man in die Kunst schaut zurzeit, hast du eine ähnliche Rückbesinnung auf ursprüngliche Materialien, aufs Material im Allgemeinen. Es geht wieder viel ums wirklich mit Händen arbeiten, um das gemeinsam etwas verfertigen. War im 19. Jahrhundert auch schon so auf diesem Peak der Industrialisierung. Mitte des 19. Jahrhunderts kam dann die Arts and Crafts Bewegung und hat versucht, wieder mit mittelalterlichen Mustern und eben älteren Techniken zu arbeiten, eben das Handwerk wieder aufzuwerten, anständige Löhne zu zahlen etc. Ich glaube, das sind wirklich so Konjunkturen, die sieht man immer wieder. Immer wenn es so einen Modernisierungsschub gibt, dann besinnt man sich wieder auf so ein paar Tugenden, oder die im Zuge der Modernisierung eigentlich verloren gehen. Und ich habe noch eine Parallele, ist mir gerade aufgefallen, was du beschrieben hast, eigentlich wie das Kernprodukt so ein bisschen in den Hintergrund rückt. Also in deinem Fall wäre es jetzt so das Brot. Jetzt gibt es Kurse drumherum, es gibt quasi, du nennst es Zelebrieren, oder? Also das Ganze drumherum wird eigentlich immer wichtiger. Und das erleben wir genauso in der Musik, das erleben wir genauso auf dem Buchmarkt, das erleben wir sogar an den Hochschulen. Also wo die Kommunikation, das Outreach, Wissenschaftskommunikation immer wichtiger wird. Bei Konzerten ist es so, gerade bei den kleineren Bands, du verdienst mit Konzerten kaum mehr was, du verdienst kaum mehr was mit CD-Verkäufen. Also musst du limitierte Auflagen von irgendwas, Pullovern oder Kassetteneditionen machen. du musst kommunizieren, du musst auf Social Media präsent sein, Talks, Lectures geben. Und bei mir ist es ähnlich mit den Büchern. Ich verdiene am Ende des Tages fast mehr mit Vorträgen und sonstigen Auftritten als mit dem Kernprodukt Buch. Da gibt es nur ganz wenige, die da wirklich von leben können oder da quasi hohe Margen haben, wenn du so willst.
Du hast jetzt von der Uni geredet. Wir haben noch gar nicht über Politik geredet heute. Meinungsäußerungsfreiheit, Woke-Fragen. Wie nimmst du das wahr heute an der ZHDK?
Ja, nicht so schlimm, wie es oft dargestellt wird. Nach außen wird ja immer viel polemisiert. Oder? Es gibt natürlich eine junge Generation, die andere Werte hat, die andere Moralvorstellungen hat, die andere Prioritäten hat, so wie das eigentlich immer war. Oder? Die 68er hatten andere Ansichten als ja, die Väter- und Großmütter-Generation. Und die positionieren sich natürlich entsprechend. Oder? Und wenn ich jetzt eine Überblicksvorlesung Kunstgeschichte halte, und da kommen jetzt nur europäische Künstler vor, dann sagen die, sorry, aber da ist jetzt vielleicht so Global South ein bisschen unterrepräsentiert. Und im besten Fall gibt es eine Diskussion darüber, was muss da rein, was muss man vielleicht noch thematisieren, was muss man vielleicht auch nicht thematisieren, gibt es gute Gründe, eher auf Mitteleuropa zu fokussieren. Also da habe ich eigentlich recht konstruktive Auseinandersetzungen. Und habe gemerkt, zum Laufe der Jahre passt man dann auch seine Lehre, seine Forschung ein Stück weit an, so wie es auch immer schon der Fall war. Ein Problem gibt es immer mit so radikalen, aktivistischen Splittergruppen, die sehr laut sind, die sehr gut vernetzt sind, die sehr strategisch unterwegs sind und wirklich so versuchen, Diskurse und Diskursmacht an sich zu reißen. Wenn es denen gelingt, dann noch, ich sag mal, Eliten für sich zu gewinnen, Leitungspersonal, das Angst hat vor Shitstorms und sie dann quasi unterstützt, dann bekommt man ein Problem, oder? Die Tendenzen, die sehe ich durchaus. Aber ansonsten jetzt in meinem Umfeld, auch mit meinen Studenten, ist es bislang eigentlich ziemlich okay. Also ich bin jetzt jemand, der jetzt nicht super politisch korrekt ist, der auch durchaus provoziert und der auch vor allem Linke immer wieder kritisiert und linke Mythen kritisiert. Und das mache ich sehr offen an der Hochschule. Die Hochschule ist ein primär linker Raum. Und ja gut, ich bin jetzt immer noch da, oder? Also man bekommt Gegenwind, man bekommt Kritik, aber ist logisch. Das wäre wie wenn ich jetzt in einem, ich sag mal, Maschinenbaufakultät mit sehr dezidiert linken Positionen auftrete, würde ich auch Gegenwind bekommen. Und insofern, für mich persönlich geht es eigentlich, aber ich merke schon, dass es in bestimmten Bereichen so etwas wie eine gewisse Hegemonialität von bestimmten Diskursen gibt. Aber da muss man einfach dagegen angehen, da muss man Mut haben. Und wenn es dann tatsächlich mal so weit käme, dass man deswegen Nachteil erlitte oder gecancelt würde oder wie auch immer man das nennen würde, ja, dann muss man sich dagegen wehren. So weit war es bei mir jetzt noch nicht.
Wie siehst du dann die Zukunft unserer Gesellschaft? Weil das umtreibt uns enorm stark. Du hast das jetzt auch angesprochen. Ich habe vorher erwähnt, mit Fachkräftemangel und ja. Erschweren kommt dazu. Natürlich, wir haben Junge, die zum Glück das immer noch lernen möchten. Aber auf dem Arbeitsmarkt ist es extrem schwierig geworden. Und für mich eigentlich das Unwort des Jahres ist Work-Life-Balance. Ja. Weil wir stellen extrem vielfach fest, vor einer Woche hatten wir ein Vorstellungsgespräch, da geht man oder ist in unserer Branche unterwegs in einer verantwortlichen oder in einer abteilungsleitenden Funktion und ich höre in den ersten 15 Minuten dreimal Work-Life-Balance ist extrem wichtig und am liebsten nicht am Wochenende arbeiten und in der Nacht komme ich schon, wenn es ein Notfall ist. Und das finde ich enorm schwierig und da frage ich mich, wo entwickelt sich das hin? Ich glaube, der Wohlstand, den wir in der Schweiz haben, verdanken wir den früheren Generationen und da habe ich schon Mühe damit, wenn ich vor allem weiß, auf unserer Branche, es ist schwierig überhaupt noch, dass man überlebt oder dass man noch Geld verdient. Und dann diese Erwartungshaltung finde ich enorm schwierig, damit umzugehen. Und da frage ich mich, wo entwickeln wir uns hin?
Ja. Also da haben wir, glaube ich, absolut einen Konsens. Weil also in diesen Belangen bin ich immer so eher so unternehmerische Typ gewesen. Das heißt, du musst eigentlich bis zum gewissen Grad über Gebühr arbeiten und musst selbst ein bisschen zurückstecken und musst auch eine gewisse Leidensfähigkeit mitbringen, um quasi die Bedingungen der Möglichkeit des Wohlstands und all der Annehmlichkeiten, die man hier genießt, irgendwie erhalten zu können. Und wenn das den Leuten nicht mehr klar ist und wenn es mein Wohlbefinden ist, das immer zuerst kommt und wie ich mich fühle und ob ich gut drauf bin und so weiter, glaube ich, dann ist es gesamtgesellschaftlich einfach nicht mehr gut. Insofern würde ich da eigentlich für eine klassisch linke Position plädieren, nämlich Society First. Also das war ja eigentlich mal eine linke Idee, genauso wie auch Eigenverantwortung mal eine linke Idee war. Also die Anarchisten haben, oder natürlich Eigenverantwortung gelobt. Ich glaube, das muss man wieder stark machen. Und dieses Ich und meine Befindlichkeit und Ich und meine Work-Life-Balance macht die Leute ja noch nicht mal glücklicher. Also es ist ja nicht so, dass wenn ich jetzt weniger Druck, Stress habe und mehr Zeit für mich, dass ich dann automatisch quasi in Glückseligkeit lebe. Ganz im Gegenteil, man beginnt dann oft, um sich selbst zu kreisen. Man versinkt in Introspektion. Und ich würde den Leuten eigentlich eher versuchen, wie so mit auf den Weg zu geben, hey, dir geht's gut, wenn du dich für irgendetwas einsetzt, das irgendwie sinnvoll ist. Und es ist nicht nur Wale retten in Japan und es ist nicht nur irgendwie... Es
könnte Arbeit sein, oder?
Es kann Arbeit sein. Das ist das, auch das ist wieder was Urlinkes, oder? Mhm. Also du arbeitest in einem Job, der irgendwie sinnvoll ist, den man braucht, ob du Arzt bist, ob du Bäcker bist oder Metal-Musiker, was natürlich am wichtigsten ist für die Gesellschaft. Ja, oder? Ist erstmal sekundär, oder? Ja. Oder? Aber all das leistet einen Beitrag und es geht nicht immer nur darum, die Welt zu retten und mit Greta auf der Straße zu stehen oder irgendwelchen, ich weiß nicht was, rechtsradikalen Aktivisten nachzuplappern, dass das Abendland untergeht. Oder? Man leistet im Alltag mit einem ganz normalen Arbeitsleben schon einen großen Beitrag. Oder? Und das würde ich immer sehr stark machen.
Mir fällt da ein Interview ein, das du vor 10 Jahren mit Arnold Schwarzenegger geführt hast und im Schweizer Monat veröffentlicht hast. Und da hat er gesagt, das war der Titel des Interviews, ich hasse Schlaf. Mhm. Und er hat dann auch gesagt, man kann nur etwas erreichen, indem man es anpackt. Also ich glaube, das ist so ein bisschen diese Mentalität. Und ich habe jetzt bei euch den Eindruck, dass ihr das euch sehr zu Herzen genommen habt.
Wobei man wahrscheinlich noch ein bisschen sagen muss, es lässt sich schwer auf alle Berufe übertragen. Also wir beide machen, glaube ich, etwas, mit dem wir uns irgendwie identifizieren können. Wir stehen auch mit unserem Namen dafür. Wir haben eine gewisse Sichtbarkeit. Und es ist irgendwie sinnvoll aus unserer Sicht. Und es gibt schon noch viele Leute, die in Shit-Jobs und in Bullshit-Jobs stecken. Und dass die jetzt nicht so eine große Lust haben, da ihre ganze Lebensenergie reinfließen zu lassen, kann ich total verstehen. Insofern müsste schon auch darum gehen, diese Shit-Jobs und Bullshit-Jobs irgendwie loszuwerden, weg zu automatisieren oder wie auch immer man das macht. Oder? Ja. Also, genau. Also da muss man, glaube ich, vorsichtig sein. Man kann nicht das von allen Berufstätigen fordern. Das lässt sich schwer übertragen, glaube ich. Und Schwarzenegger hat natürlich immer für sich selbst gearbeitet, oder? Es ging immer um seinen Ruhm, um seine Karriere, um seine Sichtbarkeit. Da fällt es natürlich leicht, weniger zu schlafen dafür. Du bekommst die ganze Zeit positives Feedback.
Ja, aber eben, dann können ja die ganzen Bullshit-Jobs von der KI übernommen werden und die Leute können wieder Bäcker werden. Dann habt ihr eure Personalprobleme auch gelöst.
Also für mich ist es auch so sinnbildlich, dass es richtig ist, was ich tue und dass das auch eine Zukunft hat. Die Corona-Zeit hat für mich aufgezeigt, wie wichtig das ist. Work-Life-Balance hin oder her, aber wir durften nicht mehr zur Arbeit gehen. Der Bäcker war einer der wenigen, der Arbeit nachkommen durfte oder musste.
Ja, das war ja lustig, oder? Ja. Alle haben gesagt, niemand mehr darf arbeiten, außer natürlich die, die wirklich braucht.
Ja, ja genau. Ja. Da hat man gesehen, die, wenn sie wirklich braucht.
Ja, und das sind eigentlich relativ wenige, die es wirklich brauchen.
Und das ist für mich.
Aber die mussten weiterarbeiten.
Ja.
Und derjenige Gesundheit hat sich niemand
genau gekümmert. Das war für mich wirklich ein Aha-Erlebnis und eine Bestätigung, dass es richtig ist, was wir tun. Auch jetzt mit dem KI mache ich mir viele Gedanken. Gibt es den Marketing-Experten noch, wenn ich über KI fragen kann, wie findest du meine Webseite? Gib mir Vorschläge, was ich besser machen kann. Bilder generieren und, und. Da denke ich mir, es ist das Richtige für mich es steht nicht immer primär wahrscheinlich der Reichtum im Vordergrund, sondern es gibt natürlich viele, viele Mehrwerte für mich jetzt, die mir wichtiger sind, als jetzt, dass man einfach das große Geld verdienen kann.
Gut. Das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch, Jörg Scheller und Martin Meyer.
Dankeschön.
Und ich danke auch. Danke.
Das war Macher und Denker, eine Gesprächsreihe des Schweizer Monats, des Mediums für Macher und Denker. Weitere Informationen finden Sie unter schweizermonat.ch.